Kennt ihr das auch in eurem Leben? Da geht ihr hin in den Urlaub, plant und habt alles vorgesehen, wie das werden wird. Vielleicht ein bisschen leiser, dass ich lauter sprechen kann. Habt alles vorbereitet und plötzlich merkt ihr, das geht nicht. Also neulich stand in der Zeitung, ja, da war eine, so Urlauber in der Türkei gewesen, im Hotel eingebucht und da wurden die regelrecht rausgeschmissen. Das Hotel war offensichtlich insolvent, ja. Das heißt, da gab es dann einfach nichts mehr. Und dann stehst du auf der Straße. Und was jetzt? Oder wie ist das, wenn man am Flughafen ist, so wie der Hendrik erzählt hat, gell? Und dann heißt, der Flug ist leider schon voll. Die überbuchen ja die Flüge. Und dann kann es halt auch mal passieren, dass ein paar Leutchen mal nicht mehr mitkommen. Was macht man dann? Also das sind schon herausfordernde Momente im Leben und ich fand das natürlich Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wie ich dem begegnet wäre, so einer Situation, wo du dann eine ganze Lebensplanung des nächsten Jahres neu überdenken kannst. Aber das kommen ja so Situationen, muss man ehrlich sagen. Das ist ja letztendlich die Wirklichkeit in unserem Leben. Und genau darum wollen wir uns damit beschäftigen, weil was ist denn eigentlich, wenn Gott anders plant? Ja? Wir meinen, es geht nach rechts und er führt aber nach links. Ja? Wie ist es, wenn Gott irgendwo ganz andere Wege vorsieht, wie wir uns es wünschen würden? Ich habe eine Predigtreihe in den nächsten Wochen, wenn ich ab und zu mal hierher komme, dann wird da vielleicht einen Schritt weitergehen aus der Apostelgeschichte. Und da hat mich eine Szene sehr bewegt und das soll der Einstieg sein heute. Man muss ein bisschen rückverfolgen zuerst einmal. Also wir sind in der Zeit, nach Pfingsten viele Menschen zum Glauben gefunden haben, ist eine tolle christliche Gemeinde entstanden, obwohl die damals nicht Christen hießen, sondern die hießen damals, es waren die Leute des neuen Weges, das waren Glaubende, letztendlich die an den Messias, Jesus Christus, gläubig geworden sind. Und da ist total viel passiert, die hat man gesehen im Tempel beim Beten, die hat man erlebt in der Diakonie, die hat man erlebt im Miteinander. Das war so eine ganz beeindruckende Gemeinschaft. Das war so ein Ort, wo man sagt, da fühlt man sich wohl. Klasse, da ist es gut sein. Dann kam allerdings eine Verfolgungswelle auf diese Glaubenden, ausgelöst mit der Steinigung des Stephanus. Das muss damals ein harter Moment gewesen sein. Viele haben Jerusalem verlassen, haben praktisch dann irgendwo sich in Judäa, Samarien, Galiläa irgendwohin verbreitet oder noch weiter weg. Aber interessant ist, wo sie hingekommen sind, da haben sie von Jesus Christus erzählt. Da haben sie von dem erzählt, was Jesus Christus in ihrem Leben verändert hat und wie sie froh geworden sind durch ihn. Und im Grunde genommen haben sie entdeckt, dass Gott ja genau jetzt das geschenkt hat, was Jesus ja mal gesagt hat. Er hatte gesagt auf dem Ölberg, ihr werdet meine Zeugen sein zu Judäa, Samarien und bis an das Ende der Welt. Und klar, ihr Auftrag ist es, das Evangelium weiterzugeben, die gute Nachricht, gute Nachrichten kann man doch super verkündigen, ja, anderen Menschen. Und genau das haben die Menschen damals getan. Aber was sie gar nicht gemerkt haben am Anfang, wenigstens manche wahrscheinlich, dass sie eigentlich im Blick genommen nur die Israeliten im Blick gehabt hat. Judäa, Samarien, das sind ja alles in der Regel Israeliten oder halb so, aber auf jeden Fall Leute, die irgendwie zum jüdischen Glauben in Bezug haben. Das Ende der Erde ist klar, die Juden sind damals verbreitet gewesen, überall. Da gab es jüdische Gemeinden in Rom und überall gab es jüdische Gemeinden. Also der Fokus war eigentlich, die gute Nachricht von diesem Messias Jesus Christus weiterzusagen unter Israeliten. So, das war der Fokus der Gemeinde. Obwohl, wenn sie so ein bisschen näher nachgedacht hätte, da gibt es ja auch vom Leben Jesus so merkwürdige Dinge, ja. Zum Beispiel schon an seinem Bettchen als Baby, da stehen so fremdländische Waisen, ja, die kamen da aus fernen Ländern, irgendwie doch ganz merkwürdig, ja. Dass da Leute kommen, die da irgendwie äußerlich gar nicht so hinpassen, ja. Und dann zum Beispiel mal eine Frau, Tyrus Sidon, kommen die da oben und die erfährt, dass ihre Tochter geheilt wird. Also irgendwie dann doch ein bisschen anders. Aber wisst ihr, was man nicht denkt, das blendet man einfach aus. Und dass der Prophet Jesaja im Alten Testament schon gesagt hat, ich habe dich zum Licht der Heiden gesandt, also zum neuen Messias, das blendet man einfach mal aus. Und hat so seinen Fokus, wir erzählen die gute Nachricht von Jesus einfach allen Juden, allen Gläubigen, allen Israeliten, die wir haben. Aber dann kommt doch praktisch was ganz Merkwürdiges. Auf einmal spricht sich ein Gerücht um. ein Gerücht, nämlich der Petrus sei zu einem Römer ins Haus gegangen. Ausgerechnet Petrus. Das ist doch der im Grunde genommen, der vorne dran steht. Da geht er nach Caesarea und geht da zu einer heidnischen Familie da rein. Das geht ja wohl gar nicht. Das Gerücht hat sich so verbreitet und kam bis nach Jerusalem. Und klar ist, wenn der nach Jerusalem kommt, der wird aber mal zur Rede gestellt. Und genau da steckt unser Text ein. Dann sind wir jetzt mitten in dem Geschehen schon drin. Und genau das gucken wir uns an. Also das ist der Tempel, wo wir uns vorstellen können, wo die zusammen waren. Jerusalem, die Alte zu. Jetzt geben wir mal einen Text. Ja. Ich bin mal wieder am Überspringen von manchen Dingen. Es kamen aber die Apostel und Brüder in Judäa zu Ohren, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen haben. Und als Petrus hinaufkam in Jerusalem, stritten die gläubig gewordenen Juden mit ihm und sprachen: Du bist zu Männern gegangen, die nicht Juden sind, und hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und erzählte es ihnen der Reihe nach. Mein erster Gedanke heute Morgen an diesem Text, irgendwie rechtsrum, Schalter links, muss doch irgendwie gehen. Ja, genau. Konfrontiert mit eigenen Vorstellungen. Das ist ja oftmals das, was ich schon so im Einstieg versucht habe rauszustellen. Wir haben so Vorstellungen, wie wir das Leben planen, wie so unsere Wege verlaufen und so weiter. Planen, wir denken, das ist doch gut und es muss doch alles so richtig sein, ja. Aber es kann vielleicht auch anders werden. Hier steht im Griechischen das Wort Diakrinein für Streit, Zweifel, den sie da miteinander gehabt haben. Also da muss es schon ein bisschen heftig zur Sache gegangen sein. Dann hat man den Petrus so wegen angegangen und wollte jetzt wissen, was hast du getan, warum hast du das getan? Weil in ihren Denken drin, also wer zum Römer ins Haus geht, der verunreinigt sich. Also der kann mal ein paar Tage lang nicht mehr in den Tempel gehen. Also so ist es damals in der Vorstellung gewesen. Und dann hat man natürlich Sorge, wenn jetzt der Petrus solche Dinger dreht, ja, was wird dann mit uns hier? Und dann wird man ja bald übel über uns reden. Und was soll dann werden? Und dann kommen Sorgen hoch. Und dann, kennt ihr sowas? Auf jeden Fall interessant. Normalerweise könnten wir es doch anders machen. Könnten wir doch einfach mal ruhig und gelassen bleiben. Sagen, okay, jetzt hören wir einfach mal zu. Der Petrus wird ja begründen können, warum er das gemacht hat. Dann versuchen wir einfach mal ganz ruhig zu werden. Denke ich gerade die Szene vom Hendrik, ja, in so einer Szene, du stehst am Schalter und kannst nicht mit. Stopp, blöd. Also das ist doch eine spannende Situation. Und dann zu sagen, jetzt lass mal zur Ruhe kommen und sagen, Gott wird schon wissen, warum es so ist, ja. Und wo er Türen öffnet, da können wir den Weg doch gehen. Aber das ist eben das, was manchmal den Vorstellungen entspricht. Da ist man innerlich unzufrieden und will das nicht wahrhaben. Und das muss doch irgendwo anders sein und das muss doch irgendwo anders gehen. Ich finde interessant, der Petrus, der ist mir als einem bekannt, der ein bisschen, ich sage mal so, der Vorreiter war damals. Und sehr, sehr deutlich werden konnte und fast so explosiv werden konnte. Und ich stelle mir den jetzt an der Stelle vor, so wie ich ihn von damals kenne. Und dann kann ich mir vorstellen, der würde da jetzt sitzen und würde explodieren, was sie sich hier rausnehmen, ihn da anzugreifen und. Ich kann euch gleich vorwegnehmen, hat er nicht gemacht. Sondern der Mann ist total, also man spürt man, wie Jesus Christus ein Leben prägt und ein Leben verändert. Und genau das ist, er ist anders, ganz anders wie früher. Der hat einfach erzählt. Er hat einfach erzählt, was er erlebt hat. Und dem, was er erzählt, diesen Leuten da in Jerusalem, wird nämlich deutlich, wie Gott gehandelt hat. Ich habe mich da spontan erinnern müssen an den Martin Luther. Das hat ja auch mal in seinem Studierzimmer, da Turmzimmer, da gesessen in Wittenberg und hat diese Auseinandersetzung in sich gehabt. Ja. Er spürt, hier ist auf der einen Seite das, was man in der Kirche lebt und ist auf der anderen Seite das, was da in der Bibel drin steht. Und er merkt, das passt irgendwo nicht ganz zueinander. Ja. Das sind Dinge, die einfach nicht deutlich werden. Und dann kam es zu dem Erlebnis, dass er das Evangelium ganz neu entdeckt hat. Gerecht aus Glauben. Ohne Verdienst. Ohne unser Zutun. Das hat Luther damals entdeckt. Das war so der Turmzimmermoment, wenn ich es mal so sagen will. Und wir haben es jetzt hier in dem, was Petrus erzählt, vom Dachmoment. Ganz einfach, wir gehen gleich in den zweiten Punkt rein. Und zwar konfrontiert, oh, das war ein bisschen zu schnell, ja, konfrontiert mit Gottes Wirken. Das ist das Thema nämlich. Weil der Petrus hat es ja so gar nicht geplant gehabt, wer die Szene der Bibel kennt. Sondern der ist einfach ein Joppe gewesen und geht zur üblichen Zeit zum Gebet oben aufs Dachzimmer. Oben auf dem Dach war so ein Zimmerchen, wo er sich wohl zurückgezogen hat zum Beten. Und ja, im Großen, in diesem Moment bekommt er eine quasi Vision. Und da geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Nämlich da kommt plötzlich so vom Himmel herab so ein weißes Tuch, alles schön weiß, hell und klar. Und dann kommt es an vier Zipfeln darunter. Aber was für ihn dann das Schwierige ist, in diesem Tuch drin, das sind Tiere. Und zwar nicht irgendwie die, wo er so kennt und wo zum Judentum gut passend sind und so Sachen, sondern da sind alle möglichen kriechende Tiere drin, alle möglichen vierfüßigen Tiere, wilden Tiere. Ja. Und das ist natürlich so ein sehr spannender Problem. Jetzt sagt die Stimme hier zu ihm, Petrus, steh auf, schlachte und iss. Und da geht es bei ihm so richtig durch und durch und er sagt, na, unmöglich, denn es ist nie etwas Verbotenes oder Unreines in meinen Mund gekommen. So erzählt er diesen Leuten dort in Jerusalem. Also ich wüsste nicht, dass Petrus der überaus Fromme gewesen ist damals im Tempel, aber an solchen Punkten, dann weiß man irgendwie alles, was gut und richtig ist und wie man eigentlich sein sollte. Und dann kommt diese Botschaft von Gott, was Gott rein gemacht hat, das nenne du nicht verboten. Und dann geht das Tuch wieder da hoch, ist wieder weg. Und interessant ist, was jetzt weiter passiert, nämlich im nächsten Moment, so erzählt er einfach, ich erzähle die Geschichte, die man Kapitel 10 nachlesen kann, und siehe, auf einmal standen drei Männer vor dem Haus, in dem wir waren, von Caesarea zu mir gesandt, der Geist aber sprach zu mir, ich solle mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Es kamen aber mit mir auch 6 Brüder und wir gingen in das Haus des Mannes, den der gerufen hat, praktisch übersetzt gesagt. Also, jetzt ist Petrus durch diese Szene, die er noch gar nicht richtig versteht, ist er bereit zu sagen, okay, das muss Gottes Weg sein. Und dann geht er mit ihnen mit, aber interessant tatsächlich, dass er da ein paar Leutchen noch mitnimmt aus Joppe, dorthin, wo er gesandt wird. Und er kommt tatsächlich in ein Haus, das ist natürlich schon sehr herausfordernd, in ein Haus des Römers, aber man sieht auf der Karte übrigens von Joppe, also südlich von Tel Aviv heute, nach Caesarea. Das ist ein ganz Stückchen Weg. Übrigens, wer mal in Israel einen Besuch macht, dann könnt ihr dort dann Paulus begegnen, dort in Caesarea heute noch. Gell? Also Petrus, weiß ich jetzt gar nicht, kann sein, dass er Petrus auch abgebildet ist. Das ist nämlich durch Animation ganz toll dargestellt, wenn man das Museum geht, gell? Kannst du ein Knöpfchen drücken, auf einmal erscheint der Paulus da vor dir und erzählt dir irgendwas. Also ganz genial in Caesarea. Also müsst ihr, wenn ihr mal in Israel seid, müsst ihr da unbedingt mal hingehen, ganz, ganz toll. Dann erlebt man das ein bisschen live mit, wenn man mal weiß, wo das Ganze sich abspielt. Auf jeden Fall wird nämlich deutlich, Gott hat gewirkt. Hier hat Gott gehandelt. Und wenn Gott gehandelt hat, wenn Gott eine Türe geöffnet hat, dann kann der Petrus sich doch nicht einfach entgegenstellen und sagen, das geht mich nichts an. Ja? Und darum erzählt er ihnen genau das. Und die spüren, da ist keine Motivation beim Petrus, um sich da in den Mittelpunkt zu stellen. Er sagt, wow, was ich gemacht habe hier. Nee, er hat keine andere Wahl gehabt. Es war Gottes Weg und diesen Weg hat er zu gehen. Es ist interessant, wenn man die Kritiker jetzt anguckt, wie reagieren die jetzt drauf? Und dann merkt man, die haben geschwiegen. Die haben letztendlich jetzt erkannt, hier ist Gott am Handeln. Aber darum gehen wir in den dritten Gedanken. Also da hatte mal jetzt das zweite, mal wieder typisch für mich. Der hat nämlich jetzt Folgendes erlebt, der Petrus dort bei dem Römer. Er fing an zu reden, da fiel der Heilige Geist auf sie, so wie damals sie es erlebt haben. So wurde der gläubig an Jesus. Aber gehen wir weiter. Und dann haben die praktisch, die zum Glauben gekommen waren, wenn das so geschehen ist, wie sollte er dem jetzt währender Petrus. Das ist die Botschaft im Grunde genommen. Als sie das gehört haben, schwiegen sie still und lobten Gott. Das ist die Antwort. So, aber jetzt zum dritten Gedanke. Offen werden für Gottes Erleben. Was sich jetzt für uns so anhört, so ist halt ein Erlebnis, was halt passiert ist, ist eigentlich in der ganzen Bibel eine Schlüsselsituation. Indem wir nämlich merken müssen, die Botschaft von Gott, die Botschaft des Evangeliums, ist nicht nur begrenzt zu Menschen damals im jüdischen Glauben, ist nicht nur begrenzt zu Menschen irgendwo in einer gewissen Region, sondern diese Botschaft von Jesus Christus soll weitergesagt werden, soll bezeugt werden, egal wohin, das ist das Zentrale. Und genau die nämlich zerstreut waren, so wie es jetzt hier deutlich gemacht wird in den Versen danach, die predigten das Evangelium. Phönizien, Zypern, Antiochia, also Gebiete letztendlich, da sind sie hingegangen, haben von Jesus erzählt und es sind Menschen zum Glauben gekommen an Jesus Christus. Ein spannendes Erleben. Ich möchte so einhaken und mal überlegen für uns, was heißt es jetzt für uns heute, so ein Erleben, was nehmen wir da für unser Leben mit? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir lernen, eigene Vorstellungen zu hinterfragen. Würde ich zu sagen, ganz offen dazustehen, Herr, was ist das jetzt? Warum kommt das jetzt in mein Leben? Und was bedeutet das jetzt für mich? Ich weiß gut, wie viele, wenn Krankheit zum Beispiel ist oder das Typische, wo den Leuten ernste Fragen kommen, Herr, warum lässt du sowas zu? Und ich muss euch sagen, es ist zu 90%, dass ich sagen kann, ich weiß es auch nicht. Solche Antworten geben sich in der Regel nicht. Da finden wir keine Antwort. Oder wie der Hendrik erzählt hat, da am Flughafen in Frankfurt, da hast du keine Antwort. Da fühlst du, hier liegt der Prügel im Weg, das geht doch gar nicht. Und Gott, du bist doch mächtig und das muss doch irgendwo jetzt weitergehen. Und dann bereit zu sagen, okay, dann wird es halt anders gehen. Ich habe mal eine ähnliche Szene, Frankfurter Flughafen, indirekt miterlebt. Da war eine Frau, die wollte mit einer Gruppe nach Israel reisen. Und die ist leicht blind, die kann nur noch ganz wenig sehen und hat bei den Vorbereitungen ein wichtiges Dokument nicht dabei gehabt für die entsprechende, für die Reise nach Israel. Also irgendwie ein Pass, irgendwas, keine Ahnung, was es immer genau war, ob es der Pass sogar direkt war, dass sie nur der falsche Pass mitgenommen hat, ich weiß es nicht. Also war auf jeden Fall was, und da stehen sie da, die Gruppe, und alle kommen durch und sie nicht. Was machen? Das ist eine ältere Frau, die ist damals schon an die 80 gewesen, ja, oder Mitte 70 auf jeden Fall. Da stehe ich am Flughafen, was jetzt? Dann hat sie sich in den Zug reingesetzt, also ist sie irgendwie zum Bahnhof zurück, versucht so hinzukommen und irgendwie einen Zug zu finden, der sie dann wieder mit parallelen Fly, wie man das ja so hat, da zurückbringt irgendwo nach Hause. Dann war sie zu Hause, aber die Gruppe war ja dann in Israel, ja. Hat sie mit dem Reiseveranstalter telefoniert, was man dann da jetzt machen könne und so weiter. Und dann war das hin und her und ich weiß noch gut, er hat gesagt, du Marga, wir machen das so, buch den Flug, ich fahre dich hin. Dann bin ich am nächsten Morgen dann, oder nächste Flieger ging, oder übernächste Morgen, hingefahren nach Frankfurt und habe sie dann hingebracht, einer anderen Gruppe übergeben, die da gereist wird und so. So gehen manchmal Pläne, aber im Hinternach kannst du nicht sagen, ja, warum war das so? Warum hat Gott diese Situation so gelenkt? Warum hat er ihr da nicht das erinnert an das wichtigste Dokument, was sie da braucht? Ja, warum ist es so gegangen? Kann ich sagen, ich habe keine Antwort. Für mich war es eine zusätzliche Fahrt nach Frankfurt. Am Rückweg den Zahnarzt, und es war nötig, da war nämlich was gewesen, da bin ich rückzugs beim Zahnarzt noch geschwind reingeguckt, der war unterwegs. Aber von daher, warum das sonst war, habe ich keine Antwort. Ja. Seht ihr, so gibt es manchmal Lebensdinge, die im Grunde genommen mir keine Antwort haben. Aber wichtig ist, und das will ich euch mitgeben, als ersten Aspekt nochmal, eigene Vorstellungen hinterfragen. Und auch im Gebet an Gott sagen, Herr, wenn du einen anderen Weg für mich hast, dann will ich mir es von dir zeigen lassen. Und will schauen, wo die Tür in meinem Leben aufgeht, wo der Weg für mich ist. Und dann eben auch sehen, eben, wo handelt Gott? Er hat doch so viel Gutes geschenkt. Also wenn ich uns angucke, Mensch, wie unverdient gut es uns allen geht. Wir haben, also ich schätze mal, dass niemand von euch im Freien schlafen musste, weil er keine Wohnung hat heute Nacht. Ja? Also in aller Regel haben wir einen Platz, wo wir sein können. In aller Regel haben wir zu essen, dass es uns gut geht. Und wer nicht, nachher hat es einen Kaffee und vielleicht gibt es auch was dazu. Also von daher, wir sind versorgt rundum. Ja? Also uns geht's echt gut. Ja? Und viele von uns haben einen Arbeitsplatz. Viele von uns haben, wenn, dann eine andere Versorgung. Ja? Wir sind eigentlich so in einer Situation, dass wir sagen müssen, es geht uns doch eigentlich so unglaublich gut, wir sind beschenkt und ich sehe da Gottes Handeln auch dahinter. Die Spuren Gottes in meinem Leben, so viel Gutes habe ich erleben dürfen. Und sollte man dann an einem Punkt, wo es mal anders kommt, wie man es erwartet, unzufrieden werden? Nein, wichtig ist dieses Offenwerden, Bereitsein, wie Gott Wege fügt, wie er dann weiter plant. Schön gucken, wenn ihr meine letzten Notizen sind. Wenn man so freihändig wird wie ich heute Morgen, dann findet man all seine Sachen nicht mehr. Okay, zurück in der Gemeinde Jesu Christi ist es ja auch nicht viel anders. Ja? Viele Menschen erleben heute mit, Kirchen schließen, Gemeindehäuser schließen, haben Freitag auch wieder mitbekommen, hier in der Gegend eine Freikirche sogar, die ihre Pforten schließt. Ja. Im Grunde genommen, das kommt vor und denkt man, warum passiert das? Auf der anderen Seite passiert unglaublich vieles, auch hier in Stuttgart mit interkultureller Arbeit, wo Menschen, die von anderen Ländern kommen, zusammen sich finden zu Gottesdienst. Ihr habt ja hier in der Stuttgart eine japanische Gemeinde, wenn ich richtig weiß, stimmt's? Habe ich es richtig? Nette? Okay, auf jeden Fall eine asiatische Gemeinde. Im Ostweil haben wir eine chinesische Gemeinde. In Leinfelden haben wir eine arabische Gemeinde, wo Menschen, die gar nicht hier ursprünglich zu Hause sind, Gottesdienst feiern. Das Evangelium von Jesus Christus hören. Wisst ihr, Gott wirkt auch heute. Es ist wichtig, dass wir die Augen nicht verschließen und denken, warum ist das jetzt so? Warum ist es bei uns so? Nee, lasst uns sehen, wie Gott handelt auch heute. Und das möchte ich uns Mut machen, mitgeben. Er ist es, der in der Mitte steht. Und er will, dass viele Menschen Rettung, Heil erleben. Das ist sein Plan. Lasst uns ihm danken, ihm vertrauen für seine guten Wege. Und dann kamen ein paar Männer hier nach Antiochia und berichten da von dem, was dort geschehen ist. Und die waren in Jerusalem teilweise nicht ganz so amused, weil im Grunde genommen, da muss er schon gucken muss. Und dann haben sie der Barnabas hingeschickt, dass sie praktisch eher danach im Rechten guckt. Und alles andere, was dann weitergeht, gucken wir dann ein andermal an. Ich habe heute ein bisschen andere Schwerpunkte gesetzt, wenn Gott anders plant. Ich möchte das mitgeben für dein Leben. Sei offen für Gottes Wege in deinem Leben. Ein Pfarrer hat mal erlebt, dass vor seiner Kirche eine Großmutter stand mit seinem Enkelkind. Und der Kleine hat gefragt, ja, warum es denn in diesem Ort hier eine Kirche gäbe. Also ich habe im Internet extra eine schöne rausgesucht, also man hätte auch andere nehmen können. Ja, das spielt irgendwo, das ist jetzt nicht zugeordnet letztendlich. Und dann hat der Pfarrer überlegt, wie kann ich jetzt dem Kind das erklären, ganz simpel, dass das Kind das begreift und so weiter. Sagt, du weißt du, hier im Ort, da leben Menschen, die an Gott glauben. Und hier in dieser Kirche kommen zusammen, damit sie miteinander beten können. Ja, eine sehr, sehr kindliche Formulierung. Martin Luther hätte es ein bisschen ausführlicher da gesagt, eine Kirche ist dazu da, dass nichts anderes darin geschehe, als dass unser lieber Herr selbst mit uns redet durch seinen Heiligen Geist. Genau darum geht es auch heute Morgen. Dass Gott selbst durch seinen Heiligen Geist redet. Oder Gottfried Vogt, ein Theologe, hat es mal so ausgedrückt, ist Gott da, dann sind wir Menschen nicht mehr unter uns, dann haben wir Gott in unserer Mitte. Ist Gott da, sind wir Menschen nicht mehr unter uns, dann haben wir Gott in unserer Mitte. Und das ist genau das, was in der Gemeinde geschieht, wo Gott handelt oder wo auch in deinem Leben deutlich werden kann, wenn Gott anders plant. Sei offen für ihn, für die Wege, die vor dir stehen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, ich finde es so spannend, wie du Wege führst. Es muss damals eine sehr überstürzende Situation gewesen sein, wo die Leute gar nicht begriffen haben, zu schnell, was da geschehen ist. Und in Wirklichkeit ist so ein wichtiger Punkt, dass Menschen begreifen, dass du mit deinem Evangelium jeden Menschen ansprechen möchtest. Dass jeder Mensch erleben darf, du bist ein lebendiger Herr, du hast das Evangelium uns geschenkt, die gute Nachricht, dass wir durch den Glauben an dich leben haben. Und ich bitte dich, dass das in unserem Leben deutlich wird, dass dein Evangelium uns bewegt und dass du uns die Wege führst, die gut für uns sind. Und wenn menschliche Wege auch manchmal anders verlaufen, wie wir uns das vorstellen, dann gibt es, dass wir trotzdem offen sind, offen werden, die Wege zu sehen, zu entdecken und gerne dann auch auf den Wegen zu gehen, die du uns führst. Das ist die Botschaft letztendlich auch für uns heute, in unserem Leben, wo manches anders kommt, in der Gemeinde, wo manchmal nicht alles so läuft, wie man es sich gern wünschen würde. Aber du bist der Herr, der die Fäden in der Hand hält. Lass uns nur lernen, mit dir zu rechnen, dir zu vertrauen. Danke, dass du der Ewige, der Lebendige bist. Dir sei die Ehre und du handelst auch weiter in uns und unter uns. Ehre sei dir. Amen.